Frau Schalke aus Düsseldorf, bitte. Ihren Bericht zu beginnen.
Mein Vater, Herr Friedrich Schmuck, geboren in Steinwand am 2.10. und 2.06.1889. Meine Mutter, geborene Maria Borbner, geboren am 2.10.1896 in Neuberg bei Czernoschnitz. Meine Eltern heirateten an, Datum weiß ich nicht mehr genau, 1921. 1923 bekam das erste Kind, 1925 das zweite, 1928 Zwillinge, 1934 das fünfte Kind. Meine Geschwister leben. Meine Schwester lebt in Deutschland, im Westerwald, da auch meine Mutter bei ihr jetzt noch lebt. Mein Bruder lebte in Kapfenberg in der Steiermark und ich lebe in Düsseldorf.
Bitte, wenn Sie jetzt Ihren Lebenslauf beginnen mit Ihrer Kindheit.
Ich bin in Steinwand aufgewachsen bis 8 Jahre. Ich bin in Steinwand 2 Jahre in die slowenische Schule gegangen. Wir sind dann nach Neuberg bei Czernoschnitz gezogen, da meine Großmutter das Haus meiner Mutter übergeben hat, und bin weiter in Czernoschnitz zur Schule gegangen bis zur Umsiedlung. Und immer in die slowenische Schule?
Immer?
Ja, keine deutsche.
Wo haben Sie dann eigentlich erst richtig Deutsch gelernt?
Richtig Deutsch gelernt habe ich erst, als wir in die Untersteiermark kamen und ich gerne zur Berufsschule gegangen wäre, und ich musste deutschen Sprachkurs machen, um ein bisschen Deutsch zu können, sonst wäre ich in der Schule nicht aufgenommen worden. Und dann habe ich mich eben immer weitergebildet, von alleine mit Büchern, eben, dass ich sehr viel mit Menschen gesprochen habe. Und dann das richtige Deutsch habe ich erst gelernt mit meinen Kindern, weil praktisch, wie meine Kinder in die Schule angefangen haben, nochmal richtig mitgelernt habe.
Im Umsiedlungsgebiet sind Sie nicht in die Volksschule gegangen?
Ja, nur ein halbes Jahr. Also das war, wir sind 41 umgezogen, ich kam dann kurze Zeit von Januar oder Februar, das war, bis eben Juni zum Schulschluss.
Wo waren Sie? Wo lebten Sie im Umsiedlungsgebiet?
Ich lebte im Umsiedlungsgebiet in Königsberg bei Ram.
War das ein gefährliches Gebiet?
Ja, war gefährlich.
Sind Sie irgendwie von den Partisanen behelligt worden?
Nein, das waren wir nicht. Wir hatten um uns herum nur slowenische Nachbarn. Wir haben uns mit den Nachbarn sehr gut verstanden. Sie war wie meine Mutter und ich und wir alle eigentlich. Und wir sind von den Partisanen immer verschont geblieben. Also die Partisanen gingen rundherum um uns, haben das ganze Dorf ausgeraubt, aber uns nicht.
Durch die guten Beziehungen mit den
Slowenen, ja.
Man konnte also mit ihnen ohne weiteres auskommen. Und wurden Sie in ein Haus einquartiert, das die Slowenen früher besessen haben?
Ja.
Und dennoch sind Sie nicht behelligt worden?
Nein, nein. Wir sind sehr oft von Männern aufgesucht worden, tagsüber, weil wir nicht wussten, wer das war, und baten um Essen, und wie bei uns zu Hause, trotz meiner Armut bei meinen Eltern immer, so war meine Mutter sehr gastfreundlich. Sie gab halt eben ihr Letztes. Ne? Und dann haben wir eben Brot und was man eben hatte auf den Tisch gestellt, und die Leute konnten sich satt essen und gingen wieder fort.
Welche Beschäftigung ging Ihr Vater dort nach?
Mein Vater war Landarbeiter, der arbeitete damals in der neuen Umsiedlung bei der DRG, auch meine Mutter.
Bei
weit.
Und war der Verdienst verhältnismäßig gut?
Ich kann da nach dem Verdienst gar nicht so viel sagen, weil mit Geld hatte nur mein Vater das Verhältnis, wir alle nicht. Ne? Ich habe Pflichtjahr gemacht, bin praktisch gar nicht zu Hause gewesen.
Was versteht man unter dem Pflichtjahr?
Unter Pflichtjahr war das so, dass ein jedes Mädchen oder Junge, was die Schule beendet hat, vielleicht in den Beruf eintreten möchte oder einen Lernberuf antreten möchte, musste vorher das Pflichtjahr machen. Und da wurden wir zugeteilt, entweder auf die Landwirtschaft oder zu einer Familie oder in die Stadt, im Haushalt, also da durften wir nicht so viel. Ne? Also wir wurden mehr zu der Landwirtschaft zugeteilt.
Da wurden Sie abgestellt zu einer Familie oder nur für die Landwirtschaft eingestellt?
Nein, ich war zuerst abgestellt zu einer Familie, weil die Leute, das waren Nachbarn von unserer Heimat zu Hause, und dann wollten sie mich haben, weil sie mich kannten, und dann haben die dann einen Gesuch gemacht, dass ich nicht auf die Landwirtschaft gehen brauche, ich möchte da in den Haushalt. Und da ich mich mit der Frau nicht verstanden habe, habe ich mein Pflichtjahr gewechselt und bin dann auf die Landwirtschaft gegangen.
Und innerhalb der Familie haben Sie ein gutes Verhältnis gehabt?
Nein.
Ja, ich möchte Sie jetzt provozieren, weil ich Sie als kritisch kenne. Ihre kritische Frage sollte jetzt eigentlich auch zum Ausdruck kommen.
Nein, also ich habe zu meiner Familie kein gutes Verhältnis gehabt. Ich war ein schwieriges Kind und ich habe meinen Vater sehr viel geärgert, weil ich nicht verstehen konnte, warum wir so arm sind. Und er konnte mir nicht sagen, warum wir arm sind. Vielleicht, wenn er mich aufgeklärt hätte, warum wir arm sind, wäre es vielleicht besser gewesen. Aber das hat er nicht getan. Er hat die Antwort immer offen gelassen, also er hatte mir darüber nicht antworten können.
Haben Sie so viele Kontraste unten gehabt, insofern, dass eben es begüterte Familien gab?
Ja, da gab es schon, in Czermoschnitz gab es einige begüterte Familien, und die ich immer gesehen habe, da waren die Kinder schon anders, sie waren anders angezogen. Und mich faszinierte das, wenn Menschen schön angezogen waren. Ich schätzte das Schöne an den Menschen und überhaupt. Die anderen hatten immer Brot und ich ging zur Schule, ich hatte kein Brot. Ich musste immer zusehen, wie die anderen hatten. Und wenn ich dann nach Hause kam, habe ich meinem Vater immer Vorwürfe gemacht. Warum? Warum ist das bei anderen so? Und ich konnte mir das nicht vorstellen. Und das fing im Haushalt bei uns an, manchmal gesagt, ich möchte nicht so ein langes Kleid anziehen. Schau mal, andere Mädchen haben ein kurzes Kleid, haben zwei Zöpfe. Meine Mutter sagte immer zu mir, du bist ein armes Kind, brauchst keine zwei Zöpfe. Und so wurde ich schon von Anfang an immer gedrückt, also getrillt, du bist arm, bleibst arm. Und das konnte ich nicht ertragen.
Können Sie sich an einzelne Feste erinnern, die es im Jahreslauf gegeben hat in Goschee?
Bei uns in der Familie? Oder?
Ich meine allgemeine Feste.
Ja, ich kann mich an Feste erinnern, wenn zumal Ostermontag wurde, hat sich schon jeder gefreut, wurde getanzt. Von Fasching bis Ostermontag war Pausezeit, da durfte keiner tanzen, wurden keine Hochzeiten abgehalten, und dann ging es Jahr über, jeden Sonntag kamen die Jugendlichen zusammen, haben getanzt und waren lustig, und dann fingen im Herbst als erstes das Maisschälen an. Rüben reiben, Bohnen auslösen, und da freuten sich die Jugendlichen immer, wo es am Abend was zu tun gab, wenn die Arbeit beendet wurde, wurde dann zum Schluss immer getanzt und gut gegessen und getrunken. Und die Menschen waren lustig und fröhlich.
Das ist geblieben bis heute.
Das ist heute unten noch so in Jugoslawien. Vor 4 Jahren das letzte Mal im Herbst Urlaub gemacht habe, war das noch so.
Haben die Eltern nicht das Bedürfnis gehabt, dass die Kinder auch in der deutschen Sprache unterrichtet werden?
Mein Vater war ein sehr großer Fanatiker, also er wollte nur, dass ich nur Deutsch lerne. Bei mir war es sehr schwierig, ich musste auf mein Heft immer mit dem Bleistift meinen Namen schreiben. Unterwegs musste ich den immer wechseln. In die Schule kam ich mit S und ein Häkchen drauf, Schmuck, ne? Und nach Hause ging ich wieder, habe ich wieder SCH geschrieben. Darauf hat mein Vater großen Wert gelegt, dass auf meinem Heft Schmuck stand mit SCH. Aber der Lehrer hat mich dafür immer geohrfeigt, wenn ich SCH geschrieben habe. Ne? Ich hatte nur ein Heft, dann fiel es mir auch nicht schwer, meinen Namen immer zu ändern. Auf den Büchern auch, ja. Wir hatten auch nur ein Buch. Also ich brauchte meinen Namen praktisch nur immer zweimal zu ändern. Auf dem Heft einmal und auf dem Buch einmal.
Ich glaube, ich habe früher gefragt, ob die Eltern nicht das Bedürfnis hatten, dass sie auch die deutsche Sprache in der Schule verwenden.
Die hätten das Bedürfnis schon gehabt. Der erste und zweite Klasse wurde in Czernoschnitz Deutsch gelernt. Und da ich die erste und die zweite Klasse in Steinwand zur Schule gegangen bin, dann kam ich in die dritte Klasse nach Czernoschnitz und von da an wurde Slowenisch gelernt. Also habe ich kein Wort mehr Deutsch lernen können.
Ja, ich habe eigentlich gefragt, ob die Eltern nicht verlangen konnten, einen Deutschunterricht. War das nicht möglich?
Nein. Ja, das wurde ja so weit möglich, dass nur erlaubt wurde, in der ersten und der zweiten Klasse Deutsch zu lernen. Ne? Und da nicht in jeder Schule Deutsch gelernt wurde, habe ich das Deutsch gar nicht mitbekommen, weil in Steinwand nur eine slowenische Schule war.
Und so musste man die deutsche Sprache eigentlich nur daheim oder im Umkreis mit den anderen Kindern lernen.
Ich habe die deutsche Sprache daheim überhaupt nicht gelernt. Zu Hause wurde Gutscherisch gesprochen, Deutsch überhaupt nicht. Und wie das später war, wenn meine Mutter mir einen Brief geschrieben hat, konnte ich das nicht verstehen. Ich konnte kein Deutsch. Ich bin von meinem 9. Lebensjahr nicht mehr zu Hause gewesen, ich bin in den Dienst gegangen. Ich bin mit Einwilligung meiner Eltern von zu Hause weggegangen und war in Czernoschnitz bis zu unserer Umsiedlung. Die Familie war kinderlos. Herr Radovic war Herrenschneider und kam aus Kroatien. Die Frau Radovic war eine Gutscherin, war Damenschneiderin. Da das Ehepaar kinderlos war, war ich sehr gut aufgenommen. Nur ich musste halt eben arbeiten. War nicht aufgezogen wie andere Kinder mit Freiheit und Selbstständigkeit, was ein Kind auch braucht. Also ich wurde eingegliedert zur Arbeit, in der Früh aufstehen, mit die Kühe auf die Weide, nach Hause, frühstücken, in die Schule, nach Hause, Mittagessen spülen, 2-3 Stunden im Garten helfen, jäten, alles Mögliche, was halt so angekommen ist.
Schulaufgaben gab es keine?
Ja, die durfte ich nur abends machen. Dann um 4 Uhr ging es wieder mit die Kühe auf die Weide. Und abends, wenn ich nach Hause kam, musste ich dann als erstes die Schularbeiten machen. Und dann wurde zu Abend gegessen, dann musste ich spülen, die Küche aufräumen und für den Rest bis abends 10 Uhr in der Schneiderei helfen.
Wann standen Sie auf?
5 Uhr früh.
Das war also ein richtig ausgefüllter Tag. erwachsene Person.
Der war ausgefüllt in der Früh, in der Zeit, wo die Frau in den, die Kühe gemolken hat, musste ich das Schlafzimmer aufräumen. Ich war oft noch so müde, wenn ich das warme Bett gespürt habe, bin ich oft reingelegen, weiter geschlafen. Also oft war es echt, also es war zu früh für ein Kind. Ne? Aber weil sie vielleicht keine Kinder hatten, konnten sie das nicht verstehen.
Wie oft kamen sie zu den Eltern?
So oft ich was angestellt habe und mich nicht allein verteidigen konnte, die Frau war sehr, sehr jähzornig in diesem Sinne, lief ich nach Hause und verteidigte mich zu Hause und war am Erzählen, wie es halt eben war, nahm ich meine Mutter wieder an der Hand und brachte mich wieder dahin. Ne?
Der Vater sagte nichts dazu?
Nein.
Ein eigenartiges Leben, das Sie da vollbracht haben. Das wird Sie sicher geprägt haben.
Also es hat mich in diesem Sinne geprägt, wenn ich heute zurückdenke, was mein Ehrgeiz und alles so, was ich heute, was ich so in mein Leben ergeben habe ich da bestimmt gelernt. Also ich bin auch eine Ausnahme von meinen Geschwistern. Ich bin eben ganz anders. Vielleicht hat das diese Ordnung, die da in dem Haus geherrscht hat und wie soll ich sagen, vielleicht habe ich auch einen gewissen Ehrgeiz dadurch entwickelt, weil die Frau mich immer provoziert hat und sagte, ja, wenn du fleißig bist, dann kriegst du wieder ein neues Kleid und wenn du fleißig bist, dann gibt es wieder das und das, dann kriegst du wieder ein paar neue Schuhe und so. Und zumal, weil ich auf Schönheit unwahrscheinlich großen Wert gelegt habe und irgendwie ein neues Stück zu erwerben, habe ich gearbeitet und gearbeitet wie ein Wahnsinniger.
Hat die Frau ihre Versprechungen noch?
Ja, hat sie eingehalten, ja. Und sie hat auch darauf geachtet, dass ich in der Schule gelernt habe, Behüte sitzen bleiben wäre nicht möglich gewesen. Ich bin auch nie sitzen geblieben. Und sie hat auch mich immer angespornt für mein weiteres Leben. Sie sagte immer, wenn du mal aus der Schule bist, dann musst du auch mal nach Graz fahren. Da werden wir dich nach Graz in die Schule schicken, damit du auch richtig Deutsch lernen wirst. Und dass du vielleicht einmal, wir werden mal sehen, wie du einschlägst, unser Geschäft übernehmen wirst. Ne? Also dafür war die Frau schon bedacht. Ich hatte nur für die Schule so nicht so viel Zeit. Das musste bei der Frau alles ganz schnell gehen. Sie dachte immer, 5/4 Stunde ist alles erledigt.
Sprach der Hausherr, also der Ziehvater, auch Deutsch?
Er sprach hauptsächlich Kroatisch. Er hat ein Deutsch gesprochen, aber ein ganz gebrochenes Deutsch. Gotschewisch gab es in dem Haus überhaupt dann nicht. Es wurde in dem Haus hauptsächlich Kroatisch gesprochen.
Und die Frau verstand selber Kroatisch?
Ja. Und ich dann auch. Ne?
Also in dieser Hinsicht war es doch ein Vorteil für Sie. Das ist eine andere Frage. Haben Sie irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass der Nationalismus die Leute umteilt innerhalb der Ortsgemeinschaft, der Dorfgemeinschaft?
Nein, das habe ich da das Gefühl gar nicht gehabt.
Aber die Lehrer waren doch streng darauf bedacht.
Ja, die Lehrer selbst, ja. Aber ich habe das auch unter den anderen Menschen, unter den Gotschejern so gar nicht gemerkt, was. Ich weiß es nicht, der Kontakt war trotz allem da, nur eben die Lehrer in der Schule, die pochten auf Slowenisch. Aber was die anderen alle waren, was auch Slowene in Schermerschnitz waren, vielleicht habe ich mich damals noch gar nicht so viel mit beschäftigt, das weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, dass überall ein guter Kontakt da war.
Wie sprach der Pfarrer in der Kirche?
Deutsch.
Doch Deutsch?
Ja.
Wissen Sie vielleicht noch den Namen des Pfarrers?
Ja, Salz.
Salz?
Salz ist der. Das war ein slowenischer Pfarrer. Er sprach aber auch Kutscher, also er sprach nicht Kutscher, er sprach Deutsch. Und der Pfarrer, über den war ich auch immer sehr beleidigt, das ärgert mich heute noch. wie ich noch zu Hause bei meinen Eltern war, dann kam der immer in die Schule, hat er gesagt, hier hast du zwei Dinar, kannst dein Brot kaufen. Und das hat mich so, hat mir wehgetan, weil er mich von den anderen Kindern dann immer so, dass ich habe das herabgesetzt, hat mich herabgesetzt gefühlt, sagten die Kinder, hey, du musst ja wieder gut lernen, hast ja wieder zwei Dinar gekriegt, ne?
Den Vornamen wissen Sie auch von dem Pfarrer?
Nein, das weiß ich nicht mehr.
Es gibt in Graz einen jüngeren Pfarrer namens Seitz und eine Halbe, über 80 Jahre alt ist. Ich habe vor ihm ja.
Nee, der Seitz ist, glaube ich, schon gestorben.
Ja, ich auch schon von dem gemacht. Der müsste tatsächlich schon gestorben.
Der war damals schon über 50, also um die 50 ganz bestimmt. Nie gesehen, in die ganzen 4 Jahre, die ich da war, dass die Leute, die meine Ziehgeltern überhaupt einmal bekannt, dass da überhaupt mal eine Gesellschaft vorgekommen ist, habe ich gar nicht gemerkt. Also da kamen nie Verwandte, kamen vielleicht Verwandte, ich kann mich einmal erinnern, dass vom Herrn Radovic die Schwester aus Kroatien kam. Und die Frau hatte mit ihren eigenen Geschwistern keinen Kontakt. Ich weiß nicht warum.
Vermutlich, weil sie in meinen Worten gehärtet hat.
Das glaube ich weniger. Was sich hinterher so rausgestellt hat, dass weil die Frau sich besser stand als ihre Geschwister, ich glaube, dadurch ist eine Trennung zustande gekommen. Sicher, die waren nicht arm, aber die Frau stand sich sehr gut. Die haben kurz bevor ich, das war, was hat sich, die müssen da so rund 34 sowas, um ein neues Haus gebaut haben, weil das Haus war ganz neu, wie ich dahin gekommen bin. Und die Frau muss auch in Schermerschnitz eine gute Position gehabt haben. Sie war dann auch die Patin zu der neuen Feuerwehrspritze. Ich glaube, damals musste man 14.000 Schilling hinterlegen, wenn man da die Patin war. So in etwa hat sie mir mal was erzählt. Dina, ja. Und das war noch alles vorher, bevor ich da hingekommen bin. Ne?
Sie siedelten die Ziegeltern auch um?
Ja, sie siedelten auch um. Sie haben in Umgebung von Ran in Globoko gewohnt. Da hatte ich dann mit diesen Leuten keinen Kontakt mehr.
Sprechen Sie jetzt bitte von Ihrer eigenen Umsiedlung?
Wir sind umgesiedelt und kamen nach Königsberg. Ich bin dann, meine Mutter hat mich dann wieder mitgenommen zur Umsiedlung und bin dann mit meinen Eltern umgesiedelt, wohnte da ein Jahr mit meinen Eltern zusammen. Ich bekam den Schulabschluss in Königsberg. Das ist also ein kleiner Ort von Königsberg weg, aber es gehörte alles zu Königsberg.
Zum Bezirk
also Kreisrand, Gurkfeld war da nicht mit inbegriffen. Das hieß Königsberg-Kreisrand.
Ja. Und dann bekamen Sie, wie Sie sagen, Ihren Schulabschluss in deutscher Sprache.
Ja.
Wie war das jetzt in der Schule?
Das war so. Deutsch war eine 6. Mathematik war auch eine 6, weil ich laut auf der Tafel rechnen musste, ne? Und das konnte ich nicht. Ich habe mir wohl die Rechnung auf die Hand aufgeschrieben, die ich da aufschreibe, aber das du, ich durfte nicht abschreiben. Ich musste laut rechnen, da konnte ich nicht. Ich hatte nur eine sehr gut in Handarbeiten und Betragen. Alles andere war nichts. Also im Lesen, ich weiß nicht, wie die Noten waren, ich glaube, es waren sechs oder sieben Noten. Turnen auch gut und Betragen gut, Handarbeiten gut. Nur eben Deutsch und Mathematik hatte ich eine 6, weil ich nicht sprechen konnte. Ich konnte das nicht. Ja, ich habe das nicht einfach nicht begreifen können. Es war wahnsinnig schwer. Da ging ich 3 Monate in den deutschen Sprachkurs. Dann sagte auch der Lehrer zu mir, Sie werden es nie schaffen. In 2 Monaten. Das war wahnsinnig schwierig. Also, die Laute zu hören. Ne? Und dann habe ich mich zusammengenommen, habe meine 2, 3 Bücher hatte ich und habe die auswendig gelernt und dann hat es geklappt. Also.
Bitte versprich dir alles, wenn Sie mir dann das Abfall begehen.
Mein Pflichtjahr machte ich 2 Jahre, also 1 Jahr Pflicht und 1 Jahr angeschlossen, weil ich keine Lehrstelle bekam, bis zum Kriegsende.
Wo bitte?
Auf der Landwirtschaft.
Was arbeiteten Sie da?
Im Haushalt, am Feld, im Stall, überall.
Bei der BAG?
Nein, bei privaten Landwirten.
Wurde das bezahlt?
Ja.
Und Schule besucht?
Schule habe ich besucht, einmal in der Woche, das war mittwochs.
Wie hieß diese Schule?
Diese Schule hieß eine Berufsschule.
2 Jahre?
2 Jahre, ja.
Kann man sehen, zeugen?
Ja.
Und habe ich den Eindruck, dass Sie noch Wesentliches dazu gelernt haben?
Noch sehr viel.
Deutsch gehört?
Auch.
Das heißt auch, nur auf Slowenisch?
Dazu gelernt?
Nein, ich habe gefragt, deutsche Lehrer.
Achso, deutsche Lehrer, ja, nur deutsche Lehrer.
Nur deutsche
Lehrer.
Dann wurden Sie behelligt von den Partisanen?
Nein. Wir haben sehr in Frieden gelebt. Wir hatten auch 4 slowenische Nachbarn. Bei unserem Haus zogen auch Partisanen vorbei. Und also wir persönlich nicht. Meine Familie, meine Eltern, mein Elternhaus wurde nicht von den Partisanen gestört.
Sind Sie in Ihr Haus einmal gekommen?
Ja, tagsüber. Einzeln, oft 2 Herren zusammen, baten um Essen. Und wir haben ihnen Brot, Butter, Fleisch, was wir hatten, und Most auf den Tisch gestellt, sie konnten essen, wie viele sie mochten, haben sich bedankt und sind wieder gegangen.
Was macht Ihr Bruder?
Mein Bruder, der war bei der Hitlerjugend und ist freiwillig bei der Hitlerjugend in Nürnberg gewesen.
Er war also nicht bei Ihnen in Königsberg?
Ja, er war unten, aber von da weg ging er durch die Hitlerjugend, war er in Nürnberg.
Nach der Umsiedlung?
Nach der Umsiedlung, ja.
Nach der Umsiedlung. Und unten gab es ja keine Hitlerjugend, oder?
Doch, auch. Aber hier, ich weiß nicht, was in Nürnberg war, eben mehr als nur einfache Hitlerjugend. Unten war die Hitlerjugend sonntags im Aufmarsch oder BDM und überhaupt so. Aber mein Bruder, ich weiß gar nicht, er wollte nie darüber sprechen, was der überhaupt in Nürnberg gemacht hat.
Aber das ist nicht gut möglich. Nach 1945 gab es ja keine
Hitlerjugend. Nach 1945 ja nicht mehr.
Nein,
also in der Hitlerzeit unten.
Ach so, ja.
Ja.
Nicht nach der Umsiedlung.
Nein, nein.
Nachdem Sie nach Rand, also nach
in
Fenster,
Kriegszeit, ah, ja, da war mein Bruder in Nürnberg.
Da ist er also ausgesondert worden und kam nach Nürnberg und war längere Zeit dort, oder nur?
Nein, der war längere Zeit da. Also, muss 2 Jahre, also bis zum Kriegsende, und wir haben uns erst wieder getroffen, auf der Flucht in Graz.
So, so lange war der
weg? Ja. War mit 15 Jahren weggekommen, ja, 15 Jahre. Und hatte einmal Urlaub und ging wieder zurück. Dann war der Krieg aus und haben uns in Graz wieder getroffen.
Sie haben nicht erfahren, welche Ausbildung er dort genossen hat?
Nein, was er nur mal so durchblicken hatte lassen, dass er auch auf einer Landwirtschaft gearbeitet hat und einen Traktor gefahren hat. Und er kam einmal zu Besuch und hatte den ganzen Ärmel voller Auszeichen. Ich weiß auch nicht, zu welchem Zwecke das auch da, das alles war.
Auszeichnungen?
Ja, ganze Ärmel war voll. Hatte alles mit Auszeichnungen.
Haben Sie einen gewissen Wohlstand gehabt?
Nein, Wohlstand nicht.
Ist es Ihnen besser gegangen als in Gottfried?
Ja, das auf alle Fälle.
Inwiefern?
Das war so. Sicher wurden Lebensmittelkarten, wurde alles eingeteilt. Wir hatten immer zu essen, Brot. Wir konnten uns selbst was anbauen und eben was alles auf Lebensmittelkarten gab.
Gingen Sie auch in die Messe?
Ging ich auch, aber zu der Zeit, wo ich dann bei BDM war, nicht mehr.
Von BDM haben Sie bisher noch nichts erzählt?
Nein.
Hat das keinen Eindruck auf Sie gemacht?
Doch. Ich meine, ich habe es sehr begrüßt, dass wir sehr viel Sachen gemacht haben, sagen wir, zu Weihnachten für Kinder, Spielzeug genäht, gesammelt, alle möglichen Sachen, Papier, Kleider für Leute, die weniger hatten, das wurde irgendwie verpackt und weggeschickt und wir haben auch gestrickt für die deutschen Soldaten. Was halt eben Spielzeug gebastelt für die Kinder, Weihnachtsgeschenke. So wurde das halt immer gemacht, in privater Zeit.
Der Vater wurde nicht eingezogen?
Nein, in den Krieg nicht, er war nur zu Hause bei der Wehrmannschaft.
Wie oft musste der da Dienst machen? Pro Woche?
Er war als Roter Kreuzmann eingesetzt. Ich kann das gar nicht vorstellen. Also da wurden immer nur so Truppen eingesetzt. Also er ging fort und ein, zwei Tage, dann war er wieder da. Ob er einen festen Dienst hatte, das weiß ich gar nicht, weil ich ja die ganze Zeit in meinem Pflichtjahr war. Ich war nicht zu Hause und auf der Landwirtschaft. Also weiß ich gar nicht, wie mein Vater in Wirklichkeit eingesetzt war.
Wissen Sie zufällig noch die Familie, wo Sie das Pflichtjahr
auch schon mit? Ja, Familie Grieber.
Haben Sie mit ihr dann später noch Kontakt?
Nein, die sind alle in Amerika. Ja.
Gibt es denen?
Ich weiß es nicht.
Nie?
Ich habe nie mehr was von gehört. Ich weiß aber auch keine Adresse, nichts.
In den USA oder in Kanada? Wissen Sie auch?
Das weiß ich auch nicht. Ich habe nur die Schwester von der Frau beim letzten Treffen beim Voceja-Ball dieses Mal in Graz die Schwester getroffen und sie sagte mir, dass alle noch leben und in Amerika sind. Zum weiteren Gespräch ist es nicht gekommen.
Haben Sie nicht darunter gelitten, dass nun der Jahreskreis, die Dorfgemeinschaft durch die Umsiedlung ganz verändert wurde? Sie lebten doch immer schön in einer Dorfgemeinschaft. Nunmehr war das in Königsberg anders als die slowenische Nachbarn hatten und ihre jüdischen Bekannten, ich weiß, wo vielleicht 510 Kilometer entfernt wohnen.
Nein, haben wir nicht darunter gelitten. Nein, könnte ich nicht sagen. Wir hatten gleich Freunde, die Nachbarschaft kam, wir zogen da ein. Der Nachbar kam sofort, hat sich vorgestellt, falls wir Hilfe brauchen und irgendwelche könnten wir an ihn zurückgreifen, er würde uns immer helfen. So wurde die Verbindung mit den slowenischen Nachbarn sofort aufgestellt.
Wieso blieb diese Slowenien da unten? Wieso wurden die nicht auch umgesehen?
Ich weiß es nicht.
Die deutsche Namen?
Gabron ist eigentlich kein deutscher Name, oder ist das ein deutscher Name? Gabron.
Nein, das ist ein slowenischer Name.
Ja.
Sprachen die nur Slowenisch oder auch Deutsch?
Er sprach auch Deutsch mit meiner Mutter, weil meine Mutter nicht so viel Slowenisch kannte. Ne? Aber wie ich dann mit den Kindern Kontakt aufgenommen habe, haben wir nur Slowenisch gesprochen.
Und Sie konnten ja Deutsch?
Ja, ich konnte Slowenisch besser als Deutsch.
Ich werde es mit uns vorteilen. Heimweh nach Gozi gab es keines.
Nein, habe ich insofern nie gehabt, weil sobald wir von Gozi wegfahren, ging mein Leben aufwärts. Ne? Also es wurde immer besser. Sicher, ich habe mal gedacht, ich könnte mal auch mal nach Hause. Aber es war nichts, was mich dahin hätte ziehen können.
Naja, weil es ja auch italienisch besetzt war. Und sicherlich unten die Partisanen dann begannen. Ja, dann kam bald das Ende des Krieges und sie wurden dann ausgesiedelt.
Ja, wir bekamen abends Bescheid, wir möchten uns bereithalten, also nächsten Tag. Wir werden Wegen zusammengestellt, wir möchten das Nötigste zusammenpacken und im Dorf wird ein Wagen zusammengestellt und da kommt, also vielleicht einige Wegen, es wären dann insgesamt 5 Stück gewesen, weil wir hatten auch eine Kuh, die war sehr zum Arbeiten geeignet und wir mussten auch die Kuh mit dazu nehmen und wir hatten keinen so großen Wagen, dann wurde vom Dorf, von irgendeinem Bauer, ich weiß nicht mehr von welchem, ein Wagen genommen, unsere Kuh war auch mit dabei eingespannt und sind dann losgezogen. Wir kamen bis Drachenburg, dann wurden uns die Sachen erst einmal abgenommen. Wir mussten uns erst einmal von unseren Sachen trennen. Dann hieß es, wir müssen unsere Wegen alle hier stehen lassen. Wir sollen nur mitnehmen, was wir tragen konnten. Und jeder hat sich halt ein bisschen was zusammengepackt. Und dann zogen wir los, weiter Richtung Marburg. Wir waren in Marburg, mussten nochmal wieder zurück, ein ganz schönes Stück. Da hatten wir wieder, müssten wir wieder Halt machen und nächsten Tag kamen wir nochmal nach Marburg und in Marburg wurden wir noch einmal kontrolliert und alles weggenommen, alles was wir an Schmuck und überhaupt an Geld und so besessen haben. Und dann ging es weiter ins Lager, dann hatten wir gar nichts mehr. Da haben wir wieder eine Nacht in Marburg im Lager verbracht und nächsten Morgen mussten wir sehr früh aufstehen, ging es weiter über die Grenze.
Zu Fuß?
Zu Fuß, ja.
Alles?
Alles zu Fuß bis Spielfeld.
Aber ich finde das doch eine riesige Strecke.
War sehr weit, ja. Den ganzen Tag musste nicht von Königsberg direkt. Das ging ja in 3 Tagen. Ich habe ja gesagt, wir gingen bis Drachenburg mit dem Wagen. In Drachenburg bis Zilli, von Zilli nach Marburg. In Drachenburg wurden uns die Wegen alle weggenommen. Und dann ging es immer zu Fuß. Dann wurden weniger Wegen zusammengestellt und dann die Leute alles aufgepackt bis Marburg. Und in Marburg dann wurde uns der Rest alles weggenommen. Und dann ging es zu Fuß weiter bis nach Spielfeld. Da haben wir die eine Nacht übernachtet auf der Wiese. Und nächsten Tag hieß es weiter, für uns ist ein Zug zurechtgestellt und wir werden irgendwohin verfrachtet, also weiß noch keiner wohin. Wir wurden ins Spielfeld in einen Zug eingesetzt. Nein, das war's nicht. Wir gingen vom Spielfeld weiter zu Fuß nach Leibnitz und sind in Leibnitz wieder eine Nacht gewesen. Und dann kamen wir in einen Zug und der wurde abgeschlossen und fuhren einfach weiter nach Graz. Und in Graz war der Zug abgeschlossen, konnte keiner raus. Ich habe gesehen, ein paar Leute sind rausgestiegen und ich habe das Fenster aufgemacht, bin rausgesprungen, habe meine Mutter raus und so blieben wir 7 Familien in Graz und die anderen sind alle nach Ungarn verschickt worden, weil sie eben eingesperrt waren, weil wir waren auch eingesperrt, ne? Aber wir sind zum Fenster rausgesprungen. Und von Graz, da waren wir 1-2 Tage, da war so ein alter Waggon, keiner wusste wohin bis und die Polizei dann aufgegriffen haben und die haben uns wieder zurück nach Kaiserwald, nach Bremstetten gebracht. Also ein Teil mit dem Zug und der Rest mussten wir wieder zu Fuß laufen. In Bremstetten waren wir in Kaiserwald 3 Monate, nicht ganz 2 Monate, das war Mai, Juni. Dann kam ein Verwalter aus der Oststeiermark, der suchte Arbeitskräfte. Dann haben wir uns 4 Familien zusammengetan und gingen mit dem Verwalter in die Oststeiermark nach Schloss Karlsdorf. Und dann haben wir 4 Familien da gearbeitet, 3 Monate. Unser Verwalter hatte einen Unfall. In der Nähmaschine wurden ihm die Finger abgeschnitten. Da kam ein neuer Verwalter und der hat seine Arbeiter mitgebracht. Das waren Sudetendeutsche. Und dann mussten wir das Schloss wieder verlassen. Gingen wieder zurück nach Kaiserwald. Dann waren wir wieder vielleicht, ich weiß nicht genau, 1-2 Monate. Dann haben wir ausfindig gemacht, dass in Katzenberg in der Steiermark ein großes Flüchtlingslager ist. Und dann haben wir uns wieder zusammen gemacht, in den Zug gesetzt und sind nach Katzenberg gefahren. Und das war das Lager, wo sämtliche Flüchtlinge zusammen waren. Da waren insgesamt 5 Lager zusammen, voll mit Flüchtlingen, alle möglichen, Sudetendeutsche und Banater, Ungarn, alles, was halt geflüchtet ist, ist da zusammengekommen.
Wie lange waren Sie dort?
Und ich habe in Lager 5 gelebt, von 1945 Ende bis 1949. Und 1949 wurden wir alleingestellt, wir wurden nicht mehr von den Amerikanern unterstützt. Wir mussten uns selbst verpflegen und weiterleben. Und so ging ich auch zur Landwirtschaft. Als erstes war ich war im Lager als im Kindergarten beschäftigt. Ich habe für 300 Kinder gekocht mit 4 Kolleginnen zusammen. Das 2 ganze Jahre. Da war ich ein Jahr, war ich Kindergärtnerin und dann wurde mir freigestellt, ob ich für 50 Schilling im Monat arbeiten möchte, kann ich weiter da bleiben, wenn nicht, dann muss ich die Arbeit aufgeben. 50 Schilling war mir zu wenig Geld, weil davon konnte ja keiner leben und so bin ich auf die Landwirtschaft gekommen. Als erste Zeit habe ich nur so als Taglehnerin gearbeitet und dann hat mich die Landwirtschaft also voll eingesetzt. Das war in Allerheiligen in Mürztal. Und da habe ich 3,5 Jahre voll gearbeitet.
Ist
ja noch drin? Ja, Meierhofer.
Meierhofer?
Ja.
Mein Gott, das ist sehr gut.
Bei Meierhofer.
Das ist ja direkt im Ort.
Ja, ich habe beim Sohn, nicht beim Vater. Ja,
da
war ein Stückchen aus dem Dorf hinein, ins Tal hinein. Auf der linken Seite war ein großer Bauernhof.
Ja.
Und da war ich 3,5 Jahre. Ich bin 1954 ins Lager 5 wieder zurückgekehrt und habe dann anschließend in der Gärtnerei in Schloss Graschnitz gearbeitet, 6,5 Jahre lang.
Gut verdient?
Ja.
Gut.
Ich musste zwar sehr viele Stunden arbeiten, immer 12 Stunden am Tag, von 7 Uhr früh bis 7 Uhr abends. Und habe so ziemlich gut verdient, kann man sagen.
konnten sie
mehr wie in der Gärtnerei, also mehr wie, wie auf der Landwirtschaft.
Ja, konnten sie sich also etwas zurücklegen?
Ja, ich habe da sehr viel gespart. Ich habe da meine ganze Aussteuer in den 6,5 Jahren gespart.
Und konnten sie sich auch etwas entfalten, insofern, dass sie ins Kino, ins Theater gegangen sind oder sonst an Reisen teilgenommen haben?
An Reisen habe ich da nicht teilgenommen. Wir haben wohl, ich habe wohl sehr guten Kontakt mit den Menschen im Lager gehabt und wir gingen auch jede Woche tanzen ins Kino und also man freute sich schon, wenn der Samstag kam, dann sind die Gotscheier, auch Donaufsam, alles was im Lager war, zusammengekommen und gingen immer tanzen, jeder hatte eben sein Lokal, wo er hinging, in jedem Lokal war Musik und das war eben das Leben der jungen Leute.
Wie viele Räume hatte man im Lager für eine Familie?
Zwei. Einen oder zwei, also wie es halt eben war, wenn man Glück hatte, hat man zwei Zimmer bekommen und sonst eben nur ein größeres.
Und hat es ein spezielles Lagerleben insofern gegeben, dass man auch Feste feierte innerhalb des Lagers?
Ja, innerhalb des Lagers haben wir auch Feste gefeiert. Wir haben zu Weihnachten Theater gespielt, wurden Theatergruppen aufgestellt und dann wurden die Leute eingeladen und anschließend, also es war auch im Lager Anfang, gleich nach der Kriegszeit, jedes Wochenende und jeden Mittwoch getanzt. Und es wurde Musik gemacht von deutschen Soldaten und anderen Österreicher und sehr viele deutsche Soldaten kamen, weil auch sehr viele junge Mädchen im Lager waren. Also es war ein großer Kontakt da.
Ja, also nach dem Krieg werden sicher keine deutschen Soldaten.
Ja, anschließend war gleich das ein Kriegsgefangenenlager und die durften abends immer kommen. Auch wir wurden in dem Lager, in dem deutschen Gefangenenlager eingeladen. Wir wurden da zum Konzerte eingeladen und anschließend war Tanz.
Ja, wer hielt diese deutschen Kriegsgefangenen gefangen?
Die Engländer hielten die Engländer. Weil unser Lager war ja auch von den Engländern unterstützt.
Ich kann mich erinnern, dass Sie sich da oben sogar entlassen worden von den Engländern. Aber jetzt nicht in Kaffeebeck, sondern Richtung St. Marein.
Ja, St. Marein, das war ein Lager, das war hauptsächlich mit Juden besetzt.
Ja, die Lagerleitung bestand aus Juden.
Ja.
Ja, ich kann mich erinnern, dass ich Bilder gesehen habe. Frau Leitner, die Prozession abgebildet war im Lager.
Ja, war im Lager drin, genauso aufgestellt wie bei uns zu Hause, weil der Pfarrer war ein Österreicher, ein junger Pfarrer und die Messdiener und die Kirchenbetreuer waren alles Gotscheier.
Waren die Pfarrer mit denen auch um? Wissen Sie das?
Nein, das kann. Es war einmal, dass ein gotscheierischer Pfarrer kam und damals war ich nicht im Lager.
Gut. Ich glaube, dieses Kapitel kann man dann abschließen. Sie müssen jetzt erzählen, wie Sie nach Deutschland kamen, zusammen mit der Familie.
Nach Deutschland kam ich, meine Eltern waren von 1954 bis 1960. Sie kamen über das Lager, was war denn da bei München? Freilassing nach die Ost, nach Ostfriesland.
Dann, Ostfriesland ist aber ganz oben.
Ja. Sie kamen dann nach Ostfriesland und in Ostfriesland waren sie vielleicht 1,5 Jahre und von da an wurden sie aufgeteilt. Dann hieß es, kam oft darauf an, was ein oder der andere für einen Beruf hatte und dann wurden sie jeder in sein Land, in seine Stadt geschickt, wo er ausgewählt hat. Ne? Meine Eltern haben halt Düsseldorf gewählt, warum weiß ich nicht. Und die waren in Düsseldorf. Meine Schwester auch. Mein Bruder ist mit mir in Österreich geblieben. Und ich habe in der Zwischenzeit geheiratet. Und 1960 war mein Vater schwer krank. Schrieb meine Mutter, ich möchte doch nochmal kommen, mein Vater möchte mich nochmal gerne sehen. Und ich sagte das meinem Mann, mein Mann war in Gocea auch, und habe ihm gesagt, wir haben uns ein bisschen was gespart gehabt, wir möchten mal nach Deutschland fahren, 8 Tage mal Urlaub machen, uns Deutschland ansehen, wenn es uns gefällt, bleiben wir da, wenn nicht, fahren wir wieder zurück. Mein Mann wollte das nicht akzeptieren und ich habe meine Kinder genommen, bin allein nach Deutschland gefahren und nicht mehr zurück. Und mein Mann hatte nur eine Wahl, entweder nachzukommen oder wir hätten getrennt gelebt. Und so kam mein Mann nach und so sind wir auch in Deutschland geblieben.
Wann haben Sie geheiratet?
1958.
Auch in Englisch?
Ja.
Direkt im Lager?
Im Lager, ja, in Kapfenberg.
Haben Sie eine eigene Wohnung?
Ja.
Ja. Bald danach dann Kinder bekommen?
Ja.
Sind die Kinder gleich alt?
Meine? Nein, 6 Jahre Unterschied.
6 Jahre Unterschied.
Ja.
Ihr Bruder ist auch in den Eltern?
Nein, mein Bruder blieb in Kapfenberg.
Auch?
Ja, der blieb auch weiter noch in Kapfenberg.
Weiter noch in Kapfenberg. Ja. Ich glaube, ich erzähle etwas.
Verstorben. Ja, voriges Jahr.
Voriges Jahr gestorben.
Ja.
Und die Eltern haben in Düsseldorf so gut auch Arbeit bekommen.
Mein Vater hat nicht mehr gearbeitet, er bekam dann die Lastenausgleichsrente und hat dann von seiner Rente gelebt.
Wie kam die Mutter auch mit der Rente?
Sie persönlich nicht, die lebten von einer Lastenausgleichsrente. Und wie mein Vater dann gestorben ist, dann hat sie eben die 60%, was einer Frau zusteht, die Rente dann von meinem Vater bekommen. Ja. Nein, meine Mutter lebt mit meiner Schwester im Haushalt in Westerwald und ist im 85. Lebensjahr.
Ja. Geht es Ihrer Schwester?
Meine Schwester hat keinen Beruf, ist nur Hausfrau.
Aber verheiratet?
Verheiratet, ja. 4 Stück.
Und hat einen deutschen Lehrer?
Ja, einen Ostdeutschen aus Pommern.
Gut. Jetzt, wie kamen Sie nun in Deutschland weiter mit Ihrer Politik?
Ich kam in Deutschland sehr gut weiter. Ich habe gleich, wie ich nach Deutschland gefahren bin, alleine zuerst, ich habe mir gleich eine Arbeit besorgt, in eine Elektrofirma, Fernsehfirma, Lebe Opta, und habe da gleich angefangen zu arbeiten und habe dann nach einem Jahr wurde ich Vorarbeiterin und habe dann 4 Jahre in der Firma gearbeitet. Auf Wunsch meines Mannes musste ich die Firma aufgeben. Und habe dann aufgehört zu arbeiten, habe dann einen leichteren Beruf angenommen, der mir dann nicht zugesagt hat. Und 1970 ist dann mein Mann gestorben und dann habe ich wieder von neuem angefangen, habe dann in einem Großhandel angefangen zu arbeiten, habe als Verkäuferin gearbeitet und dann habe ich 5,5 Jahre normal gearbeitet als Angestellte und bin nun weiterhin nach 5,5 Jahren als Verkaufsleiterin bis heute sind 9,5 Jahre da.
Und was verkaufe ich?
Ich verkaufe Büromaterial, sämtliche Schulartikel, Spielwaren, Haushaltsartikel, Bastelartikel, Ansichtskarten und Lederwaren. Und das in einem Großhandel.
Also wissen Sie über die Preise, wir können sich ja eigentlich keine Preisvergleiche anstellen, weil Sie über die Großhandelspreise
kennen. Doch, ich kann Preisvergleiche anstellen zu Österreich oder so.
Ja, zu Österreich.
Ja, das ist, einiges davon ist hier schon noch preiswerter als bei uns, was Papier anbelangt. Und sonst in etwa, was die Lebensweise ist, ist fast gleich teuer wie bei uns. Auch Bekleidung ist gleich teuer, oder Konfektion und Stoff, Schuhe ist gleich teuer wie bei uns. Nur dass oft, was mir so vorkommt, wir noch eine bessere Qualität haben.
Wohnungen sind draußen
teuer. Ja. Wohnungen sind teuer. Ja.
Aber ansonsten lässt sich das nicht in Deutschland.
Doch.
Den Sie mir gegeben haben, zuerst sehr ausführlich, gut, und später dann mehr in einer Skizze. Und nun bitte ich Sie noch zu überlegen, was Sie in diesen Bericht an Einzelheiten hineinbringen könnten, damit der Bericht farbig wird. Wobei natürlich das Interesse darin liegt, dass Sie noch vom Gucci-Irrtum etwas hineinbringen. Wie die Gucci-Irr lebten, wie sie zueinander lebten, wie das Verhältnis zwischen Mann und Frau war, wie die Ehen in Gucci funktionierten, wer mehr Ihrer Meinung nach der dienende Teil war, wer mehr der herrschende Teil war. Soweit mir bekannt ist, hielten die Gucci-Irr Ehen alle sehr gut. Ich weiß nicht, ob sie pur auf Liebe aufgebaut war oder doch mehr auf eben die Prinzipien, auf die Grundsätze der Ehe, des Zusammenlebens, also dem Sakramente der Ehe gemäß, so wie es die Kirche vorschreibt, oder eben wie es auch die Gesellschaftsordnung vorschreibt. Da haben die Gucci-Irr ja sicherlich noch ihre alten Prinzipien gehabt. Dann würde mich sehr interessieren, was an Volksweisheit, an Sprüchen vorhanden ist, vielleicht auch an Bräuchen zu einzelnen Zeiten, zu einzelnen Festen. Das Verhältnis zwischen Burschen und Mädchen innerhalb des Gucci-Lebens, das werden Sie allerdings nicht miterlebt haben, weil Sie in Gucci als Kind lebten.
Ja, genau.
Und im Umsiedlungsgebiet vielleicht ein solches Leben doch nicht in dem Ausmaß möglich war. Aber man nimmt im Allgemeinen ja die Grundsätze mit, und so werden Sie sicherlich etwas wissen. Sie haben beim letzten Zusammensein, das war voriges Jahr, einige sehr nette Bemerkungen gemacht, Glossen gemacht, in denen die Männer nicht ganz gut weggekommen sind. Ich erinnere mich, dass Sie einmal sagten, im Verein mit anderen Frauen, die Männer gehören alle in einen Sack und mit einem Knüppel, dann...
Die Männer gehören alle in einen Sack, der Sack zugebunden und mit einem Knüppel draufgeschlagen, man trifft nie den Verkehrten.
Darüber bin ich natürlich entsetzt gewesen, ich konnte nicht genug darüber lachen, aber mit anderen Worten, alle, die man samt und sonders ungeschaut in einen Sack steckt, sind schuld. tragen Schuld auf sich und verdienen die Knüppel.
Der Knüppel wurde nur für den Einzelnen gedacht, weil der dann immer oben auf ist. Ne? Also ob die Knüppel alle verdienen, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Männer gehören alle in einen Sack. Und wenn man dann draufschlägt, dann trifft man immer den Richtigen.
Ja, ich habe das jedenfalls so verstanden, dass jeder Schuld auf sich geladen hat und jeder eben den Knüppel verdient. Gut, wenn Sie eine andere Meinung haben, ich akzeptiere alles, aber ich war jedenfalls sehr erheitert und ich habe mich daran delektiert, dass es samt und sonders die Männer den Knüppel verdienen. Vielleicht wissen Sie noch andere Sprüche. Sie haben mir damals auch gesagt, dass Ihre Mutter das schon sagte. Also muss das eine Volkserfahrung der Eltern sein, der Frauen sein.
Das war halt, wie ich das so betrachtet habe, dass die Frauen erstmal überhaupt kein Recht hatten, zumal ich von meinem Elternhaus aus kannte, meine Mutter bekam nie Geld in die Hand. Also eingekauft hat mein Vater, was er eingekauft, war immer richtig, ohne zu fragen, was brauchen wir oder umgekehrt oder so. Mein Vater hat das Geld eingeteilt, meine Mutter hatte nichts zu melden. Und so habe ich das auch von anderen Gutscheern wahrgenommen, auch in der Nachbarschaft, dass die Frauen auch sehr viel verprügelt waren. Und weil nicht nur jede Frau so war wie meine Mutter hat es für richtig empfunden, der Vater kriegte auch das größere Stück Fleisch, er kriegte besser Essen, also er war der Brotverdiener, dafür musste er besser essen, mehr essen, also die Kinder sind klein und brauchen nicht so viel. Das fand ich nicht richtig, weil und das war nicht nur bei uns so, das war auch in anderen Familien so. Auch wenn ich zu meinem Taufpaten kam, da war eine Familie mit 10 Kindern. Da saßen auch die Kinder alle rundherum um den Teller. Ich habe mich mit beischließen dürfen, bekam auch meinen Löffel und löffelte auch aus der großen Schüssel raus. Wir saßen alle am Boden, die Kinder waren meistens nie an den Tisch gelassen. Die hatten extra ihr Eck irgendwo und die was dazu die Eltern oder zum
Frau Schager, das, was Sie mir da eben erzählt haben von diesem Besuch, das klingt für mich so ungewöhnlich, das müssen Sie mir noch einmal sagen.
Ja, das ist in Steinwand, wo ich früher gewohnt habe. Das war so, wir kamen sehr oft zusammen. Ich persönlich kam immer zu meinem Taufpaten hin. Er war auch der Taufpaten zu meinem Bruder. Und wir hatten nur eben nicht so reichlich zu essen wie die Leute, die waren reicher gestellt als wir und die hatten eine Landwirtschaft, ziemlich große und vor allem war mein Taufpate sogenannte Skoceja-Beruf Schaffelmacher, ne? Und dabei hatten die sehr gut verdient, aber zumal mussten auch alle Kinder mitarbeiten, so klein die waren, hatten die so ein großes Zimmer und haben da ihre Schaffel gemacht. Ne?
Wie viele Kinder waren?
10. Ja. Und wenn ich dann dahin gekommen bin, die haben gerade gegessen oder es kam war, dass sie zum Essen kamen, durfte ich mich gleich dazusetzen. Die Schüssel wurde auf den Boden gestellt. Wir saßen alle rundherum und haben gegessen. Der Vater saß beim Tisch, mein Taufpate, ne?
Mit der Mutter?
Nein, alleine und hat da Speck und Brot gegessen.
Die Kinder saßen auf dem Boden und aßen aus einer Schüssel.
Allerseits mit mir zusammen aus der Schüssel haben wir Milch und sogenannten Ganzerlein gegessen, wie Gocea Mundart ist, das Sterz. Ne?
Ja.
Oder Sauerkraut mit Kartoffel oder Rüben mit Sterz. Jedenfalls, Was hat das Übliche?
Und wo saß die Frau, die Mutter, des Hauses?
Die war nie dabei. Die saß nie dabei. Erstens einmal.
Hat sie da am Herd gegessen oder?
Das weiß ich gar nicht. Die Frau war nie dabei.
Also der Herr des Hauses aß allein am Tisch.
Am Tisch, ja.
Und meistens etwas anderes.
Nur was anderes, ja.
Hat es auch einen Streit gegeben dann, wenn die Kinder alle am Boden saßen?
Nein, das war nämlich so. Jeder musste sich beeilen. Je schneller gegessen, desto mehr davon abbekommen. Ne? Das ging halt so.
Und das war zum Mittag und am Abend so?
Das war immer so, jedes Mal. Ich kann mich nie erinnern, dass wir einmal bei denen am Tisch gegessen hätten. Vielleicht, weil wir zu klein waren, da stand wohl im Zimmer ein riesen großer Bauerntisch, richtig Eichentisch. Ich glaube, wenn wir auf der Bank gesessen wären, wir hätten ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, aus der Schüssel zu essen, weil wir zu klein waren.
Ja, von diesen Kindern muss doch mindestens ein Kind schon 10 oder 12 oder 13 Jahre alt gewesen sein.
Ja, also das, da wie ich die 1934, wie meine Schwester geboren wurde, ist auch die Mutter von den Kindern gestorben. Dann war nur noch eine Großmutter da. Und wie viel halt Kinder um den Tisch gingen, also zumeist immer die kleineren und ich dann dazu, wann die anderen gegessen haben, das weiß ich gar nicht. Waren noch zwei größere Mädchen. Und die Jungen, das waren alles so kleine Kinder, überhaupt alles kleine Leute. Also ist das gar nicht aufgefallen. Die Mädchen selbst, die mussten schon sehr viel arbeiten. Die kamen so gar nicht ins Zimmer und so. Dass ich die überhaupt so gesehen hätte, war gar nicht da.
Aber daheim außen sie doch dann?
Daheim, bei uns zu Hause, ja. Da aßen wir auch am Tisch,
ja.
Und gemeinsam aus einer Schüssel.
Ja, und das war ja üblich. Aber das Kind auf dem Boden sitzen und essen, das ist also für mich ganz etwas Neues.
Das war interessant, will ich sagen, für Kinder so, ne? Wir waren alle so klein winzig, ne? Und auf den Tisch hätten wir echt nicht reichen können, ne? Das war ein Riesentisch. War ja kaum so groß wie der Tisch war. Und erst wenn ich mich noch auf die Bank gesetzt hätte, hätte ich ja die Schüssel überhaupt nicht erreichen können. Dafür haben die das wahrscheinlich gemacht, weil die Kinder waren alle sehr klein und vor allem jedes Jahr ein Kind. Also war kein so großer Unterschied, ne?
Ja, wahrscheinlich waren die Kinder oder waren sie selbst damals auch vielleicht 3 oder 4 Jahre alt.
Ja, sowas rum, ja.
Oder 5, wenn sie wahrscheinlich.
Also von dem aufwärts ab, weil ich ja bis zu meinem 8. Lebensjahr in Steinwand war und da habe ich bis dahin immer bei meinem Taufpaten verkehrt. Ne? Und meine Mutter hatte da gearbeitet, mein Vater auch als Darklehner so. Ne? Und übrigens, mein Vater hatte überhaupt bei den Fürstlichen, beim Herrn Skoppel, glaube ich 14 Jahre oder was, 14... ja, als Pferdeknecht gearbeitet, gefuhrwerkt, wie man dazu gesagt hat. Ne?
Wer war der Herr Skoppel?
Herr Skoppel war der für der Forstangestellte, Adjunkt, oder wie man genannt hat.
Bei
Auersberg. Das ist Auersberg, ja, das ist der heutige Herr Skoppel, der da unten sitzt.
Der selbe?
Ja.
Genau das war der, ja. Forstadjunkt,
ja.
Damals.
In Steinwand, ja.
In Steinwand. Mhm. Ich glaube, das Ingenieur angesprochen, nicht?
Oder? Ja, ich glaube, der ist dann auch von Steinwand weggegangen und ist dann nach Kotschee gekommen. Ob er dann da weiter studiert hat oder ob er überhaupt vorher schon Ingenieur war, das weiß ich nicht. Nur hat meine Mutter immer Adjunkt zu ihm gesagt. Ne?
Und haben Sie hier besonders begrüßt? Er kannte
sich auch noch sehr gut an meinen Vater erinnern und an also einige Lausbubengeschichten.
Ja.
Also wenn er zu mir gesagt hätte, ich kann mich sehr gut an ihren Vater erinnern, also ihr Vater war fleißig oder war 14 Jahre bei uns, so hätte ich viel netter gefunden, aber er hat auf diese Maße ausgesetzt, hat er gesagt, ja, auf eins kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass mein Vater mal betrunken war und im Winter mit den Pferden gefahren ist und da war so eine riesen Krautgrube, haben sie das immer genannt, und dann ist er mit den Pferden da reingefahren oder reingerutscht oder wie. Und mein Vater war so ein kleiner Mann und hampelte da drin herum in dem Schnee und kam raus. Also ich hatte die Begegnung nicht so sehr gut gefunden.
Nur lässt diese Erinnerung, die hätte man auf die hätte man verzichten können.
Genau, ne?
Hätte sicherlich später sein können. Ja, kann man jetzt machen. Das war vielleicht ein Tag, glaube ich, der wieder
geworden. Na nun, ich habe das so gefunden, ich weiß es nicht. Er hat mich, ja, vielleicht gedacht, naja, das ist das eben, das die Tochter, da kann ich ja sagen, was ich will, ne? Und ich fand es nicht richtig, dass ihm nur dieses Stück in Erinnerung geblieben ist, wo er 14 Jahre da gearbeitet hat, ne?
Richtig, ja. Na, vielleicht fällt Ihnen noch verschiedentlich etwas ein, Frau Schager. Das war also auch ganz nett, was Sie da erzählt haben vom Sitzen und dem Tisch. Beziehungsweise, ja, einerseits vom Sitzen und dem Tisch und andererseits vom Sitzen auf dem Boden.
Und ich glaube, das war bei so manchen Bauern so üblich, dass die Kinder überhaupt immer extra gegessen haben. Das war auch üblich, nur dass sie nicht immer auf dem Boden gesessen sind. Dass Kinder extra einen kleinen Tisch hatten, das war auch da, dass die Kinder nie mit den Erwachsenen zusammen essen durften. Das ist auch da gewesen. Also Kinder hatten an dem Tisch nichts verloren.
Den Namen Volker Dick haben Sie nie gehört?
Nein.
Den Namen Lampeter auch nicht?
Lampeter habe ich wohl gehört. Das waren die letzten Jahre vor der Umsiedlung, der ist nämlich, was ich mich so erinnern kann, als Prediger rumgegangen und um die Werbung für, ich weiß nicht, vielleicht ist Werbung falsch ausgedrückt, für zu der Umsiedlung und fürs Deutsche Reich und so. Ne? Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und ich glaube auch, den Herrn Lampeter zu kennen, weil ich denn, wie wir in Ran waren, also in Königsberg waren und ich jede Woche einmal in Ran war, den auch öfters gesehen habe, ganz bestimmt. Zumal ich auch den Herrn Lackner sehr oft gesehen habe.
Auch in Ran?
In Ran, ja.
Er hat ja auch eine führende Rolle gehabt. Ob Lampeter auch in Ran war, das weiß ich jetzt nicht.
Ich weiß nicht, ob er in Ran war, aber ich habe den in Czernochnitz mal gesehen und da hieß es, das ist der Herr Lampeter. Und da war gerade die Kirche zu Ende und dann versammelten sich die Leute so, das war aber schon, glaube ich, 41 gewesen zu sein, also im Sommer so rum, weil im 41. Dezember siedelten wir dann um.
Wir haben
so
einen besonderen Einfluss ausgeübt, haben auf die Fugier. So wie ich von Ihnen gehört habe, war er ja sehr intelligent und hat auch ein großes Wissen gehabt. Er hat auch studiert. Moment. Ob er studiert oder ist, ich glaube ja. Jedenfalls hat er das Gymnasium in Kutschee besucht, aber nicht bis zum Ende, der Meisterschule ausgeschlossen hat. Deutschland. Aber das ist jetzt hier in diesem Zusammenhang nicht notwendig zu erwähnen. Von Ihnen brauchte ich also dann noch verschiedentlich Ergänzungen, die Ihnen einfallen, die zum Leben der Gutschee gehören.
Zum Leben der Gutschee gehörte auch das eine, dass eine ganz alte Gutscheerin zu meiner Mutter immer sagte, dass Neuberg schon zweimal ein Urwald gewesen ist. Und dann sagte sie immer zu meiner Mutter, Jetzt hör mir mal ganz gut zu, was ich dir sage. Wenn einmal die Vögel in der Luft, die eisernen Vögel in der Luft fliegen werden und die Wegen ohne Pferde fahren werden, denk gut darüber nach, was ich dir heute sage, dann wird es für die Gocheer nicht mehr gut sein. Sie werden in der ganzen Welt verstreut und wenn sich dann die, nach der langen Zeit die Gocheer in Neuwerk wieder treffen werden, werden es nur noch so viele sein, dass sie alle unter einem Eichenbaum Platz haben werden.
Wie kam die Großmutter oder diese alte Frau dazu, das zu sagen?
Weiß ich nicht. Das war irgendwie, war das der Frau so eine, wie eine Voraussagung war das.
Eine Eingebung.
Ja.
Hat diese Frau eine besondere Rolle gespielt?
Ich weiß das nicht, weil meine Mutter war zu der Zeit, war ja meine Mutter, das muss so rund um 1900 gewesen sein, bis 1910, war früher, weil die Frau lebte, wie sagte meine Mutter, wann ist die gestorben? Also noch vor dem Ersten Weltkrieg ist die Frau noch gestorben. Und dieses Stück erzählte meine Mutter immer wieder. Ne? Also ist das der Frau in Erinnerung geblieben.
Haben Sie den Eindruck von Ihrer Mutter, dass diese Frau, diese alte Frau, vielleicht die Gabe der Weissagung hat, es gibt Frauen?
Das kann es schon sein, weil sonst wäre die Frau ja nie auf die Idee gekommen, zu sagen, wenn die eisernen Vögel in der Luft fliegen, weil vor 1910 gab es ja kein Flugzeug. Ich weiß auch nicht, ob damals die Leute, die Bauern in Neuwerk schon Zeitung gelesen haben, dass es einmal Autos geben wird oder dass es einmal Flugzeuge geben wird, weil nach den ganzen Ermessen, wenn die Frau, muss so circa 80 Jahre alt gewesen sein, wie sie gestorben ist, und das war so vor 1910, also muss die Frau in etwa 1820 geboren sein. War sie sehr alt. Also kann sie in ihren Jugendjahren noch keine Zeitung in diesem Sinne, was das 19. Jahrhundert bringt, gelesen haben. Ne?
Sie haben recht. Es würde mich jetzt interessieren, wenn Sie das auf Gocheerisch sprechen. Das war das, was die alte Frau
Hier ist es Ammo, als sie schon einmal geschaut. Dienle ha jetzt ja wag du zu mir, hast du dir was erzählen. Neipark ist schon zwei Wagen, Urwald gebahn und es wird noch ein dritten Wag. Merken dir der Gürt, wo sich der Schog? Wenn er wag der eisene Wegle in der Lüftwand fliegen und der Wagner ohne Röschwand fuhren, und aber zählt man Gürt auf der Wald. Der Gechiabere wird in der ganzen Barend zerstrebt und wenn einer von dann noch einmal zurückkommt auf Neubark oder wenn dann noch schon Wiele kam, wo sie in ein, unter einem Eichenbaum Platz dann toben. Doch, ich kann gut Gocheerisch.
Ja, man versteht ja. Sie also nicht sehr gut. Das heißt, Sie sprechen tatsächlich noch ein
richtiges
Gocheerisch.
Ja.
Viele können es nicht mehr.
Nein.
Wenn Sie drei Sätze sagen, kommen Sie sofort in die Sprache, habe ich schon festgestellt bei diesen Aufnahmen hier. Und so möchte ich Sie gleich bitten, dass Sie mir noch etwas erzählen. Und zwar, ob Sie sonst noch solche Erlebnisse bringen können im Umkreis Ihres Hauses, Ihrer Familie.
Solche Wahrsagungen oder sowas Ähnliches?
Ja, so, überhaupt, was vielleicht sonst noch bemerkt ist.
Auf Gocheerisch?
Auf Gocheerisch, ja.
Ja, kann ich noch. Unser Atta ist überhaupt et heilige Bahn, er hat auf mich geglaubt und an einem Back ist da mit der Rösche wieder in den Baut gewohnt und dort, als er auf der Kreuze kam, hat der Rösche überhaupt nicht weitergegangen. Und der hat immer gehen und zurück gehen. Und von dort an ist der Schlatter nie mehr mit der Röschbeck geworden, bevor er den Kreuzer vor der Röscher gemacht hat.
Interessant.
Haben Sie mich verstanden?
Ja, ich habe es gänzlich verstanden. Aber für mich ist das auch neu, dass ein Gotscheer eigentlich nicht gläubig ist. Ich habe gemeint.
Mein Vater war nicht gläubig. Er glaubte, er konnte auch kein Vater unser sprechen. Und er war sehr, er hatte dann trotzdem Angst, weil er fuhr einmal weg mit seinen Pferden. Ne? Und die kamen nur bis auf die Kreuzung, da gingen die Pferde nicht mehr weiter. Er musste umdrehen. Und von da an hat mein Vater immer, wenn er die Pferde eingespannt hat, ein Kreuz vor den Pferden gemacht und ist dann erst weggefahren.
Das sagt natürlich noch immer nicht, dass er dann gläubig war. Er hat jedenfalls das gemacht, um eben Erfolg zu haben.
Er hat das gemacht, um Erfolg zu haben und zu sagen, das war nämlich so, weil die ja so sehr von den Hexen bedacht worden sind. Ne? Also meine Mutter persönlich schwört heute noch auf Hexen. So, ich habe sie versucht zu erklären, was die Leute zu Hause von Hexen gehalten haben, also was ich wirklich in meinem eigenen Leben erfahren habe, dass die Leute an die Gotscheer so an Herzschwäche gelitten haben und sobald die dann ihre Augen zu hatten, dann haben die alles Mögliche gesehen und dann wurden das die Hexen und das stimmte nicht. Und die glauben halt immer noch fest an die Hexen. War das bei uns zu Hause so, dass ein Frosch über die Straße lief, hat meine Mutter oder mein Vater geguckt, ob er 5 Finger hatte, dann wurde er mit dem Mistgabel aufgestochen. Ne? Und dann blieb er so stecken, nächsten Morgen war der Frosch weg. Wie er daraus kam, das weiß keiner. Ne? Also von Hexen wurden wir ja sehr, sehr bedacht.
Mhm. Wenn ich richtig verstanden habe, haben Sie vorher gemeint, dass Leute, wenn Sie Herzschmerzen haben und gewisse Angstzustände haben, dass sie das auf Hexen zurückgeführt haben. Stimmt das?
Ja.
Das ist mir einfach ganz klar. Also bitte das.
Da kann ich Ihnen ein ganz tolles Beispiel, genau wie meine Mutter. Meine Mutter, die durfte morgens, wenn mein Vater zur Arbeit ging, sich nicht mehr ins Bett legen. Also hatte sie alle möglichen Zustände. Sie sah Hunde, sie sah alles Mögliche, kam auf sie zu und lief dann davon weg und hieß immer, die Hexen, die Trüten und also ungeborene Kinder, es waren die Trüten. Ne, und wurden überall im Haus Trütenfüße aufgezeichnet. Alles musste mit einem Strich gemacht werden, sonst hat das keine Gültigkeit. Und das war dann genauso. Ich habe immer gesagt, und erfahren habe ich das auf meinem eigenen Körper mit diesen, also wo man sagt, dass dann einem so alles Mögliche zukommt, wie meine Tochter zur Welt kam. Und dann war ich auf der Landwirtschaft eben in Graschnitz noch. Ne? Und meine Tochter konnte auf meiner einen linken Brust keine Milch trinken. Und die Milch hat sich gestaut und die musste mit Essigwasser zurückgetrieben werden, also umgeleitet auf die rechte Seite. Und dann hat die Bäuerin gedacht, nimmst einfach puren Essig, wirkt das besser. Und nachts war das mir wirklich, ich durfte meine Hände nicht unter die Decke, da bin ich schon geflogen. Und dann versuchte ich so einzuschlafen, ich denke, was habe ich denn heute bloß? Es war alles, das war ein Wochenbett, ne? Das war unwahrscheinlich schwer und so. Und auf einmal hörte ich Klopfen. Und plötzlich, da lag mein Kind neben mir und plötzlich sah ich auch so richtig eine haarige Hand mit einem Stein und ich sag noch so zu mir selbst, und jetzt möchtest du mir mein Kind erschlagen? Und in dem Moment habe ich meine Augen aufgemacht und dann war gar nichts. Ne? Und nächsten Tag kam die Hebamme und ich habe ihr das erzählt, ne? Habe ich gesagt, hat sie gesagt, wissen Sie, was das war? Mein Herz blieb stehen. Von dem starken Hausmacheressig, den mir die Frau hier auf die Brust als Umschlag gegeben hat. Ne? Und daran blieb mein Herz vollkommen stehen. Also und durch dieses, das war eine Herzschwäche, das Herz konnte durch den starken Essig nicht mehr arbeiten und ich war am Kochen im Bett. Und so war das bei meiner Mutter immer. Also die hat ja als junger Mensch immer an Herzschwäche gelitten. Also sie hat auch ewig mit dem Herz zu tun gehabt, bis zu ihrem 60. oder 65. Lebensjahr, dass sie Herzklappen fehlen und alles. Und von da an war das auf einmal Schluss. Hat sie nichts mehr gehabt, ne? Und darauf meine ich auch so, dass die Leute, weil sie ja oft nicht wussten, vielleicht haben sie auch ein bisschen viel Alkohol getrunken, und wenn sie sich nachts hingelegt haben, hat das den Leuten auf das Herz geschlagen und haben alle möglichen Sachen gesehen, bis sie die Augen aufmachen konnten. Weil das hat mein Vater zu mir gesagt, wenn so eine Trüte kommt, ne, und die drückt dich, versuch immer die Augen schnell aufzumachen. Also kam der Mensch sofort zu sich, ne? So, wenn er so kräftig war, dass er daran hatte merken können.
Haben Sie vorhin gesagt, den Vortrag von Professor Wolfram gehört?
Nein.
Nicht? Er hat über kutscherische Volksfrauen gesprochen und hat unter anderem auch erzählt, dass die Frauen, wenn sie im Wochenbett liegen, tatsächlich Erscheinungen über dem Haus sehen, die Trut oder wie sie heißt.
Ja.
Das sind diese eigenartigen Frauen, die Geburtsstunde in irgendeiner Form beeinflussen.
Nee, das sind die Trüten,
die Trüten. Die zur richtigen Zeit kommen sollen.
Das ist keine Frau, das haben die damit verzeichnet, das sind die Kinder, die ungeboren, also die nicht lebend zur Welt gekommen sind und nicht getauft wurden. Das sollen diese Kinder gewesen sein.
Ja, aber wenn Sie selbst so an so etwas geglaubt haben.
Ich habe nicht geglaubt. Ich habe das nur in diesem Sinne so geglaubt, weil das mir meine Mutter immer vorgesagt hat. Ne? Ich habe aber immer gesagt, sowas gibt es nicht. Ich habe das früher nie erlebt, bis zur Geburt meiner Tochter. Da habe ich das so erlebt, dass wie wir so eine haarige Hand übers andere Bett drüber kam mit den Steinen, dann wollte mein Kind erschlagen. Und das war so ein, und das kam nur vom Herz aus und nur von diesem starken Essig.
Ein gewisser Fieberzustand, das
heißt, genau.
Zustand, der eben als nicht normal sein kann.
Genau.
Ja. Aber bei Ihrer Mutter, sicherlich wären das Angstzustände gewesen sein.
Das wären Angstzustände gewesen sein, weil das immer dann in Erscheinung gekommen ist, wenn mein Vater nicht da war. Ne?
Und der Vater hat auch geglaubt an diese Schritte oder nicht?
Ja, er hat vielleicht dran geglaubt, weil das meine Mutter immer so wörtlich erzählen konnte. Ne? Meine Mutter hatte das zweite Kind zur Welt gebracht und das lasst sie sich auch heute nicht nehmen. Sie war allein im Haus und wenn sie von der Wohnungstür rausging, hinter der Türe war eine Leiter für, ersten Stock kann man nicht sagen, also hinauf, ne? Also hatten sie Heu immer im Haus oben, ne? Ausgebaut war das Haus nicht. Und dann sah sie eine Frau mit einem blauen Kleid stehen und die Frau sagte zu ihr, dir werde ich schon noch helfen. Und meine Mutter sagte, hilf mir, wenn du kannst. Kannst du sowieso nicht. Und von da an wusste meine Mutter nichts mehr. Und meine Mutter, dann kam das Kind tot zur Welt. Und meine Mutter war von da an 12 Monate in Laibach in der Nervenklinik. Also sie kam überhaupt nicht zu sich. Ne? Und das weiß ich ja nur jetzt nicht. Hat es überhaupt... Also ich glaube nicht an die Trüten. Ne? Also ich meine, das muss eine nervliche Störung gewesen sein. Ne? Meine Mutter hat vielleicht die Person im Sinne gesehen, gerade in dem Moment, wie sie vielleicht zusammengefallen ist oder so. Ne? Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Ja, die Angstzustände wahrscheinlich übertragen tatsächlich auf diese Beeinflussung. Oder wollen wir vielleicht so sagen, dass sie durch Erziehung her so beeinflusst war, dass sie einfach daran glaubte. Und wenn sie nun ein leichtes Unwohlsein hatte, tatsächlich jetzt gemeint hat, sie werde...
Sofort auf die Hexen zurückkam.
Ja, ja, nicht, das war... Ein Psychologe würde sofort das psychologisch erklären können, aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, wenn ich, nehmen wir an, man ist im Krieg in Gefahr und man glaubt, von hinten her erschossen zu werden, dass man dann irgendwo ein Geräusch ist. Tatsächlich glaubt, erschossen zu werden.
Ja, ja.
Gut, aber ich möchte da nicht eingreifen. Jedenfalls ist das interessant, was Sie da erzählen, weil es alte Volksglaube ist, der in Cochino vorhanden ist, und ihre Mutter scheint noch sehr unter diesem Volksglauben nicht zu leiden.
Und genauso, wenn...
diesen Volksglauben noch beeinflusst zu sein.
Ja, ja. Genau, bis heute, da glaubt die heute noch dran. Die
jetzt,
lässt sich das nicht nehmen.
Jetzt muss ich auch dazu sagen, ihre Mutter ist, so wie sie sagt, ihr ganzes Leben lang gewesen. Heute ist sie 85 Jahre alt, liebe Frau Schager. Was ist das dann für eine Diskrepanz?
Ja, ich weiß es nicht. Meine Mutter, was ich mich an meine Mutter erinnern kann, die war immer viel krank. Und mitunter einmal in der Untersteiermark schwer, schwer krank. Also ich habe die als 15-jähriges Mädchen gleich nach der Umsiedlung nur mit einem Leintuch hin und her getragen. Die war 3 Monate im Bett gelegen, nur ein Häufchen Elend. Ich habe meine Mutter oft auf und auf mit Schnaps beschüttet, eingerieben, massiert, um wieder Leben zu erwecken. Richtig schwer, schwer krank. Und immer wieder, sie durfte kein Fleisch essen, sie hatte ewig Magenschmerzen. Immer, was ich mich an zurückerinnere, immer sehr viel Halsschmerzen. Und wir haben umgesiedelt, die Magenschmerzen haben aufgehört. Und ich weiß danach, wie sie in Maria Zell auf der Landwirtschaft gearbeitet haben, die musste aufhören, weil sie richtig herzkrank war, und der Arzt hat hinterher festgestellt, dass sie einen Herzklappenfehler hatte, und auf einmal war es gut.
Vielleicht war sie ist sie ein Hypochonder? Kann man natürlich nicht sagen, das müsste ein Arzt.
Nun war sie eine Frau, in Steinwand sehr beliebt. Sie brachte da alle Kinder zur Welt.
War sie Hebamme?
Nein, nur Hilfshebamme. Sie hat dann jedem Stern geholfen. Sie saß bei einem jeden, der gestorben ist.
Das ist auch wieder interessant.
An jedes Kind, die Nachbarn holten sie immer, komm, unser Kind liegt im Sterben. Sie trug das Kind in den Armen, bis es gestorben ist. Sie wachte bei kranken Leuten tagelang und betete. Meine Mutter war sehr religiös, ist heute noch.
Sie half sterben, das ist doch ganz etwas Neues, was
ja?
Ich höre. Heute spricht man ja von Sterbehilfe, nicht?
Nein, heute nicht mehr, aber damals wirklich.
Wohl, man spricht heute bereits wieder von Sterbehilfe, und es wird die Sterbehilfe direkt eingerichtet in den Krankenhäusern. Auch von der kirchlichen Seite her, von Amerika herüber. Und nun, Sie erzählen jetzt, dass es schon eine Sterbehilfe gab.
Ja.
Das ist für mich also ganz neu.
Meine Mutter betete und saß an den Betten, wo die Kranken waren, und trug die Kinder, bis es die Augen zugemacht hat, hat die Leichen gewaschen, aufgebahrt.
Also bitte, das ist mir schon bekannt, aber direkt Sterbehilfe.
Richtig da, und wir mussten alle immer ganz still sein, und Gott behüte es, es hat dann jemand angefangen zu weinen, also dann wurde der Tote ja gestört. Ne? Also da hat meine Mutter großen Wert drauf gelegt, dass alles ruhig war und still, dass er dort hat sterben können.
Wurde auch eine Totenwacht dann gehalten?
Ja, auch.
Von den Angehörigen,
von den Nachbarn zusammen. Und meine Mutter war auch wieder diejenige Frau, die da gebetet hat, da wurde immer Rosenkranz gebetet und Litanei gebetet, also meine Mutter war da immer Vorbeterin. Ne?
Ja, das war sehr üblich. Von der Erkrankung ihrer Mutter müssen wir da nicht so breit erzählen, wenn Sie das wiedergeben, lediglich, dass sie eben kränklich war und dass sie ihre Erscheinungen hatte und speziell natürlich an Hexen glaubte. Und sie meint, sind eben der Meinung, dass das zurückzuführen ist auf Angstzustände. Das andere natürlich wieder sehr wesentlich, dass sie eine Sterbehilfe leistete. Ja.
Wenn Sie noch Verschiedenes wissen, bitte Frau Schreiber, denken Sie nach, notieren Sie sich vielleicht das dann vorher, um es dann besprechen zu können. Und bitte sagen Sie auch immer wieder etwas auf Kutscherisch, vielleicht dann nachher doch auch auf Deutsch, also sprechen Sie es in zwei Sprachen, damit Ihre Sprache festgehalten ist, auf zwei Arten, weil sie eben besonders klingt.
Ich meine, wenn das drauf ankommt, wissen tue ich eine ganze Menge, nur das fällt mir im Moment so gerade nicht ein, ne? Aber es gibt schon noch so einige.
Ich habe festgestellt, dass eigentlich Sie sehr rasch imstande sind, zu wiederholen, also so fort aktivieren können, um etwas zu bringen. Kaum macht die ganze Wissenschaft schon etwas. Das ist also erstaunlich. Bitte machen wir das also so, oder machen Sie das so, wie wir es besprochen haben, wie Sie sich es zurechtlegen. Ich würde vorschlagen, gar nicht auf einmal, also nicht die ganze Sonne. Oder wie Sie glauben, ich würde sagen, Sie machen es.
Ich werde Ihnen schon was zurecht machen. Ja.
Und wie gesagt,
Bräuche zusammen und
zusammen. Von zwei Sprachen. Und dann, was immer Sie noch interessiert, beziehungsweise was immer noch Ihnen einfällt. Danke.
Bitte schön.
Das letzte Wort haben Sie. Was macht Sie heute Abend?
Heute gehen wir tanzen.
Viel Vergnügen, Frau Schager, Sie ist eine blendende Tänzerin. Es sei Ihnen gegönnt, heute mit vielen frischen Herren zu tanzen.
Ich hoffe, dass Sie auch mal mit mir tanzen werden, Herr Erker.
Es würde mir ein großes Vergnügen sein, Ihnen einige Runden zu drehen. Und alles Gute.
Dankeschön.